England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Also, hier spricht Edgar von.
Ja, das, liebe Britpod-Gemeinde, ist einer der berühmtesten Sätze der deutschen Kinogeschichte. Hallo, hier spricht
Edgar Wallace.
Ja, und ich wette, mindestens die Hälfte von euch hat gerade ganz unwillkürlich den Kopf ein bisschen eingezogen. Herzlich willkommen bei Britpod England at its best. Ich bin der Alexander Klaus Stecher und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Es geht nämlich um einen Mann, der zutiefst britisch war und den aber die Deutschen sich zum liebsten Gruselmärchenmann ihrer Kinogeschichte erkoren haben. Und das Kurioseste, was die deutsche-britische Kulturbeziehung je hervorgebracht hat, ist wohl er und seine Filme. Und weil das ein Thema ist, das man definitiv nicht allein angehen sollte, habe ich mir heute Verstärkung geholt. Es ist, und der war schon öfter bei uns zu Gast, auch mit Jonas Kaufmann, den er vertritt, Thomas Vogt, Journalist, Filmkenner und einer der ganz wenigen Menschen, die alle 32 Rialto-Wallace-Filme gesehen haben und dabei hoffentlich noch geistig stabil geblieben sind, oder? Thomas, herzlich willkommen mal wieder beim Britpod.
Ja, danke schön, Alex. Ja, geistig stabil, das hoffe ich doch. Es hat mich doch sehr geprägt, also in den Kinderjahren diese ganzen Wallace-Filme zu sehen. Und das war immer ein Event, auf dem man sich freuen konnte. Meistens dienstagsabends um 19.30 Uhr kamen die. Und meine Schwester und ich durften das schon gucken, ja.
Das ging so bis in die 90er Jahre. Ich kann mich erinnern, also ich bin ja so ein Kind der 70er Jahre, aber meine Eltern haben mir das erst so ab 16 erlaubt. Okay. Ich habe mir heute gedacht, ich gönne mir eine gute Zigarre und wir sitzen in einer extra Smokers Lounge und hier sieht es so ein bisschen aus wie im Edgar Wallace Film in einem alteingesessenen Hotel. Aber man muss ja wissen, das ist ja nun wirklich buchstäblich das Beste, was man über diese Filme sagen kann, wenn man noch heil geblieben ist, wie du das gerade genannt hast. Warum eigentlich hat ein britischer Schriftsteller, der 1932 in Hollywood verstorben ist, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, warum hat der die Deutschen der 60er Jahre derart in seinen Bann gezogen und warum funktioniert das bis heute? Was glaubst du?
Ich denke, das war wie vieles nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hatte Sehnsucht nach fernen Ländern. Man kennt die Italien-Sehnsucht mit den ganzen Schlagern, die in den 50er, 60er Jahren kamen, bis zu den kleinen Italienern von Conny Froboess. Und genauso war auch so eine gewisse Sehnsucht nach Frankreich und nach England. Einfach nach Ländern, die man lange Jahre nicht greifbar hatte. Deshalb gab es auch sowohl bei Agatha Christie als auch bei Edgar Wallace so eine Art von Wiederentdeckung, muss man sagen.
Für mich ist es ja so das Tor gewesen zur englischen Lebensweise. Also ich habe ja wirklich als Junge geglaubt, dass das echt in England alles spielt. Da kommen wir noch später drauf. Und das war für mich so, Mensch, Rauch von der Themse, so der Nebel, sage ich jetzt mal. Die haben immer ihre Zigarrchen geraucht oder Pfeife und so weiter. Und die ganzen großen Schauspieler, die da vorgekommen sind. Ja. Aber vielleicht muss man mal den Mann an sich beleuchten.
Ja, der Mann, das war auch schon eine interessante Biografie. Edgar Wallace, geboren 1875 in London, gestorben, wie du sagtest, 1932 in Los Angeles, also nur 56 Jahre alt geworden. Illegitimer Sohn einer Schauspielerin, aufgewachsen am Londoner Fischmarkt Billingsgate. Und als Kind war er Zeitungsverkäufer, als Teenager Soldat und dann Kriegsberichterstatter im Burenkrieg in Südafrika.
Moment mal, warte mal kurz. Er war Kriegsberichterstatter?
Jo. Für Reuters und für die Daily Mail. Und sein größter Konkurrent war Rudyard Kipling. Er hat den ersten Roman 1905 veröffentlicht und in den folgenden 27 Jahren hat er doch tatsächlich 175 Romane geschrieben. Also im Schnitt pro Jahr 6 Stück musste er erstmal schaffen.
Also 175 Romane hat Edgar Wallace geschrieben. Da bin ich jetzt mal im Moment ein bisschen still, muss ich sagen, weil das muss man erstmal verdauen, oder?
Graham Greene, sein Kollege, nannte ihn einmal eine lebende Buchfabrik, was natürlich nicht unbedingt als Kompliment gemeint war, aber es geht schon in die richtige Richtung. Ne? Wallace hat begriffen, die Leser wollen Spannung, Tempo und wollen geschockt werden und auch ein bisschen Comic Relief dabei. Und damit wurde er zum ersten Bestseller-Autor von Kriminalgeschichten, noch vor Agatha Christie.
Und das im moderneren Sinne, also ein Brite quasi mit Gespür für, kann man ruhig sagen, Massenunterhaltung, oder? Das klingt ja fast schon wieder ein bisschen deutsch.
Ja, warum ausgerechnet in Deutschland und nicht so in England? Ich denke mir, das hat aber auch mit der Produktionsweise in Deutschland zu tun.
Ja.
Und teilweise auch mit den doch sehr hochkarätigen Schauspielern, die man dafür aufbieten konnte.
Und die Briten, die hatten ja eine Agatha Christie, die hatten Hammer Horror, hast du auch schon mal gesehen vielleicht, ja? Aber in Deutschland der frühen 60er, da hat der Wallace dann scheinbar einen Nerv getroffen. Aber das Wirtschaftswunder lief ja in Deutschland gerade zu der Zeit auf Hochtour, ne?
Genau.
Und die Menschen, die wollten einfach mal wieder ins Kino, der ganzen Sache entfliehen. Man nannte das Eskapismus sozusagen.
Ja.
Sozusagen geordnetes Chaos. Und man hat ja bei diesen Filmen auch immer gemerkt, die Bösewichte werden bestraft und Scotland Yard siegt am Schluss. Zwischendurch wird es dann auch ordentlich gegruselt, ne?
Ja, ja, also dass das Gute siegt und auch, dass man so ein paar Denksportaufgaben hat. Wer konnte jetzt der Frosch mit der Maske zum Beispiel sein?
Genau, ne? Ja.
Damit fing das Ganze ja an, 1959, das war sozusagen der Start. Übrigens, die verfolgte Unschuld in dem Film war Elfie von Kalkreuth.
Oh.
Unter dem Schauspielernamen Eva Antes. Hast du das gewusst?
Ach nee, ja. Siehst du mal, da kennst du dich wieder aus.
Guck dir das nochmal genau an, wirst du sie erkennen. Ja, ja, die berühmte Ansagerin.
Ich kann mich noch an das Logo erinnern von dem Film Rialto-Brücke war da immer, ne?
Genau, ja, wegen Rialto Konstantin. Ne? Ja, das wurde
also
alles.
Also Rialto-Film sozusagen hat das produziert.
Richtig, von 59 bis 72 insgesamt 32 Filme und alle mit dem Produzenten Horst Wendland.
Und der erste war ja der Frosch
mit der Maske.
Mhm. Und dieser Film war ein Riesenerfolg. Hören wir mal kurz rein.
Eine Serie von Verbrechen hält eine Großstadt in Atem.
Wie meinen, Milady?
Seit Jahren terrorisiert diese Froschbande unsere Stadt, aber die Polizei hört und sieht nichts.
Wer verbirgt sich unter dieser Maske?
Frosch! Der Frosch mit der Maske!
Ist es der mit allen Wassern gewaschene Joachim Fuchsberger? Der robuste Dieter Eppler? Der seriöse Jochen Brockmann? Der undurchsichtige Karl Lange? Oder der geheimnisvolle Fritz Rasp? Wird der Kommissar Siegfried Lobitz den Verbrecher zur Strecke bringen? Wird Eva Antes auch ein Opfer werden? Und was hat der Verbrecher mit Eva Pflug vor?
Also das war ja quasi der Big Bang des deutschen Krimi-Genres und danach gab es eigentlich kein Halten mehr, oder?
Da ging es richtig los und allein, was da an Schauspielern versammelt wurde, Fuchsberger, Drache, Karin Dohr, Karin Bahl, Siegfried Schürenberg als Sir John.
Mein
und da kommen wir ja zu den Drehorten.
Ja.
Man wurde immer so nach England geführt mit so ein paar Außenaufnahmen, ne, von Tower Bridge und Big Ben und so weiter und natürlich Londoner Nebel. Und dann war man aber mitten auf der Spree in Berlin.
Da kommen wir noch mal drauf. Aber Rialto Film hat sich zumindest die Exklusivrechte von Edgar Wallace gesichert und hat produziert von 1959 bis 1972, wie gesagt, insgesamt 32 Filme. Und ab 1961 hat dann der berühmte Produzent Horst Wendland übernommen. Den kennt man ja auch noch von anderen Sachen. Ne? Der hat ja nicht nur Edgar Wallace zu Edgar Wallace gemacht, sondern zum Beispiel auch die Karl-May-Filme, glaube ich, hat er ja alle gemacht. Ne?
Viel. Und er hat tolle Regisseure engagiert für diese Wallace-Serie. Alfred Vogel, Harald Reinl und dann eben auch die ganzen Stars. Klaus Kinski, vergessen zu erwähnen. Und natürlich für Comic Relief Eddie Arendt.
Ja, Karin Dohr, die habe ich auch oft in meinen Sendungen gehabt. Wie gesagt, ich habe es geliebt mit Joachim Fuchsberger und Heinz Drache. Aber Eddie Arendt, mein Gott, das ist Eddie Arendt, das war Kult, ne? Das ist ein Wahnsinn.
Zum Beispiel im indischen Halstuch, ne? Wenn wieder einer erwürgt worden war, hat er da so seine lakonischen Kommentare zugegeben. Aber was ich schon als Kind drollig fand, mitten auf der Spree, was die Themse sein soll, Polizeiboot. Und an Bord ist mit einem Bordtelefon Siegfried Schürenberg als Sir John. Und dann kommt Folgendes, also das Telefon klingelt und Sir John nimmt ab und er sagt: Was ist? Leiche auf der Themse. Harpuniert. Sind denn das für Sachen?
Der typische Dialog. Aber ich meine, ohne Eddie Arendt gab es keinen echten Edgar Wallace-Film. Das muss man wirklich sagen. Das war irgendwie wahnsinnig lustig, wenn der dabei war. Und wie gesagt, das orientalische Halstuch, wenn da jemand erwürgt wurde.
Das
Indische. Ist ja orientalisch-indisch.
Ja, sagen wir mal so.
Aber die Mordwaffen waren ja auch wahnsinnig, oder?
Ja, alles Mögliche. Eben die Harpunen, dann solche Giftschleudern, wo eingefrorenes Schlangengift mit so einer Schleuder dann eingebracht wurde. Ach, Peitschen, Pfeile, ne? Schlangen
sogar. Ja, das ist doch Wahnsinn. Mögliche. Also der Kreativität beim Töten waren da keine Grenzen gesetzt. Das muss man den Filmemachern wirklich lassen. Und dann gab es ja noch eine Figur, die du vorhin schon erwähnt hast. Einen Schauspieler, ne?
Klaus Kinski, ja, ja, mein Gott. Also er war ja so faszinierend. Und vor allen Dingen im Dialog mit Flickenschild, weißt du, ein Gasthaus an der Themse, sagt er: Haben Sie Angst, Mrs. Oaks? Man sagt, der Feige stirbt tausendmal, bevor der Tod ihn küsst. Und dann antwortet Flickenschild, du weißt ja, wie sie gelaunt hat, ne? Und der andere Sprichwort sagt, man soll das Fell eines Bären nicht verkaufen, bevor man ihn erlegt hat.
Du bist ja gut, du kannst die Flickenschild nachmachen, das ist ja hervorragend.
Flicki ist ja einfach.
Also Klaus Kinski wurde ja durch einen Wallace-Film von 1960 bundesweit bekannt und er war ja auf dem Set, kann man ja schon sagen, ein bisschen, ja, ein glorreiches Unikum. Horchen wir doch mal rein, er als Schurke in Das Geheimnis der gelben Narzissen. Kinski als Peter Keeney im Dialog mit Blackie Fuchsberger.
Schön.
Was machen Sie denn hier?
Ich sollte was abgeben für die Kleinen.
Was denn abgeben?
Sie hat heute Nacht auf dem Ball ihren Glaspantoffel verloren.
Ach, und Sie sind der Prinz, der ihn wiederbringen wollte?
Ja, aber sie ist nicht da.
Na, dann wollen wir doch mal zusammen nachschauen.
Ja, die frühen Edgar Wallace-Filme waren alle schwarz-weiß. Das war eine besondere Ästhetik, natürlich auch so für den Gruseleffekt da mit den alten Schlössern und dem Nebel und so weiter. Also es war nicht aus Spargründen, sondern einfach, es hat atmosphärisch dazu beigetragen. Ich muss auch sagen, als sie dann farbig wurden, war es für mich nicht mehr so gruselig. Ja. Hängt aber auch daran vielleicht, dass ich da schon älter war und nicht mehr auf alles so abgefahren bin.
Und du hast ja heute schon mal erwähnt, gedreht wurde ja fast alles in Berlin bei Edgar Wallace. London war Spandau oder Tempelhof. Scotland Yard war ein Berliner Bürogebäude und die Themse war?
Ja, eben die Spree oder der Wannsee. Und die alten Schlösser, das waren alles Immobilien auf der Pfaueninsel. Zum Teil altgotische Sachen, die dann entsprechend beleuchtet wurden. Teilweise hat man da auch noch so ein paar Bauten davor gestellt, dass es ein bisschen anders aussah.
Und das Publikum hat's geschluckt, weil die Atmosphäre gestimmt hat und weil, wie hieß der große Komponist, der die Filmmusik gemacht hat?
Naja, das war Peter Thomas, der hat sich natürlich einiges einfallen lassen, um diesen Grusel auch musikalisch zu untermalen.
Stopp mal, Peter Thomas, da müssen wir jetzt mal kurz innehalten und einfach mal in das Best-of dieser Musik hineinhören.
Ja, das ist natürlich ein ganz unverkennbares Gemisch aus Jazz, Big Band, Schreien und Schüssen. Also die eigentümlichste Filmmusik, die man eigentlich in der deutschen Kinogeschichte hervorgebracht hat.
Und Peter Thomas hat ja für 18 der 32 Wallace-Filme komponiert. Und Horst Wendland, der Produzent, hat ihm gesagt, mach einfach, was du willst, nur teuer darf es nicht sein. Ja. Was dann auch passierte.
Ja, aus der Not hat er dann eine Tugend gemacht und hat da verquirlt Frauenschreie, Pistolenschüsse, Röcheln, Sprechchöre und Big Band. Und für den Hexer entstand eine Musik, die bis heute als eine der kühnsten gilt.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Das Paradox dieser gesamten Produktion der Wallace-Filme, das Beste kam aus den Einschränkungen heraus, weil es ja kein Budget gab. Dann hat man einfach gesagt, okay, Berlin wird zu London. Es gab keine Filmtricks, da hat man die Atmosphäre durch Licht, Schatten und Klang sozusagen ersetzt, ja.
Und dann natürlich dieser Opener, ne? Also das war ja nicht nur die Titelmusik, sondern das war ja wirklich ein Markenzeichen.
Ja, da horchen wir jetzt nochmal offiziell hinein. Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Dann kommt das Maschinengewehr und die Blutflecken, aus denen der Name Edgar Wallace geschrieben ist, das war 1963 noch schwarz-weiß, später dann rot. Und wir Kinder mussten das Zimmer verlassen, nicht?
Also ja, gemein. Also wir durften ja alles gucken. Wir hätten sowieso geguckt. Also ich meine, ob mit oder ohne Eltern. Ah ja, zu familienfreundlichen Zeiten, wie gesagt, 1930, also so schlimm war es bei uns nicht. Und dieser Opener hatte auch schon sowas Ironisches. Das haben wir natürlich in der Schulklasse immer parodiert und so weiter. Genauso wie bestimmte Dialoge auch in den Filmen, die ja auch nicht unbedingt immer nur erlesen waren. Nee. Ich habe mir da immer vorgestellt, wie die Flickenschild dem Gründgens gerechtfertigt hat, dass sie jetzt nach dem Faust zu den Edgar Wallace Dreharbeiten geht und gesagt hat, es gibt sehr viel Geld.
In dieser Zeit ging irgendwie alles, aber nochmal zurück zum Opener, der hat schon irgendwie auch das Gehirn konditioniert, denn so nach dem dritten Film hat man den Klang immer im Kopf gehabt, man hat die Gänsehaut bekommen, die Anspannung, die Vorfreude. Das Tragische oder Paradoxe an der Geschichte, Edgar Wallace hat ja diese Filme nie selbst gesehen. Er starb, wie gesagt, 1932 in Hollywood, aber dieser berühmte Opener, die Musik, diese Formel, das ist im Prinzip eine komplett deutsche Erfindung. Ne?
Und die hätte ihm sicher gefallen. Ich meine, ist er gestorben, während er an dem Drehbuch von King Kong und die weiße Frau.
Das ist ja eigentlich unglaublich. Das wusste ich gar nicht, dass das von Edgar Wallace ist.
Ja, er hat zumindest mitgewirkt. Ne? Er ist ja darüber verstorben.
Aber sag mal, wie ging es denn nach seinem Tod weiter? Da muss ja irgendjemand die Rechte gehabt haben.
Die Tochter nehme ich an.
Wie hieß die nochmal?
Penelope.
Penelope. Mhm. Und die hat die Rechte verkauft und war dann auch dabei, als das Ganze produziert worden ist. Dann hat sie offenbar nichts dagegen gehabt. Thomas, bitte ganz kurz von dir, der du alle 32 Filme gesehen hast. Drei Filme, wo du sagen würdest, absolutes Pflichtprogramm?
Ja, als erstes doch schon den Hexer von 1964 mit Heinz Drache. Das ist schon einer der Filme, die man unbedingt gesehen haben sollte.
So beste Peter-Thomas-Musik aus der ganzen Serie. Heinz Drache auf dem Höhepunkt und eine Geschichte, die so schön absurd ist, dass man eigentlich nicht mehr weiß, ob man lachen oder mitfiebern sollte.
London, die Weltstadt an der Themse, ist der Schauplatz ungewöhnlicher Ereignisse. Menschen verschwinden am helllichten Tag.
Es wurden keine äußeren Zeichen von Gewaltanwendung festgestellt.
Aha, also vermutlich Unglücksfall.
Nein. Mord.
Ja, als zweiten die Totenaugen von London. Auch wieder schwarz-weiß von 61 mit Dieter Borsche als blindem Leiter einer Anstalt und einer Szene, wo Ida Ehre erbärmlich verbrennt in einem Keller.
Ach, du kennst
also,
dich ja aus.
Das war etwas, wo ich wirklich als Kind auch gedacht habe, oh mein Gott, ist das gruselig. Und dann gab es dann auch so einen Trick, wo so eine, ich glaube, das war in den Toten Augen, ja, wo eine Treppe per Hebelwirkung zu einer Rutschbahn wurde. Das heißt, die Stufen klappten um und dann rutschte man so runter in den Keller rein.
Ja, ja, so ich schau doch mal rein in die Toten Augen von London. Kultkino.
London. Eine Weltstadt mit zwei Gesichtern. Strahlend schön am Tage. Aber nachts, wenn der Nebel steigt, wird es unheimlich in den Hafengassen. Die Toten Augen von London. Ein Film nach dem berühmten Roman von Edgar Wallace.
Und der dritte, den ich jetzt empfehlen würde, ist Der Mönch mit der Peitsche aus dem Jahr 1967. Ich hatte öfter in meinen Sendungen zu Gast Grit Böttcher und die hat da mitgewirkt und hat wirklich gesagt, wie das unheimlich war bei den Dreharbeiten. Das war so der erste gelungene Farbfilm dieser Reihe. Alfred Vorer übrigens als Regisseur. Mhm. Und die Farbe hat natürlich das Schrille noch ein bisschen schriller gemacht. Ne? Erinnern Sie sich? Mönch mit der Peitsche, hier ein kurzer Ausschnitt.
Sie haben alle Anweisungen bekommen? Noch irgendeine Frage?
Hast du keine Angst? Ich weiß nicht. Ich würde es nicht tun.
In einem Mädchenpensionat in England geschehen unheimliche Dinge.
Hallo, hier spricht Edgar Wallace.
Bitte, bitte lass mich!
Der Mönch mit der Peitsche. Ein neuer Film der berühmten Serie. Inspektor Higgins von Scotland Yard kämpft gegen eiskalte Verbrecher.
Sie werden mich jetzt zu Ihrem Chef fahren, aber nicht mit verbundenen Augen. Sie schon einen aufhängen wollen, warum denn nicht den richtigen? Warum denn nicht den Gärtner? Warum denn nicht den?
Ich?
Warum denn ich?
Tja, ab 66 waren alle Filme in Farbe und die Ästhetik wurde dann ein bisschen, um das gelinde zu sagen, lebhafter?
Ja, für mich war das dann weniger gruselig. Also durch die Farbe bekam das alles ein bisschen mehr Realismus und ja, dann fand ich es schon nicht mehr so spannend. Für mich waren die größten Filme der Serie die Schwarz-Weißen, ganz klar.
Und gut, die haben sich ja aller möglichen Mittel bedient. Der Alfred Vorer hat ja wirklich zugeschlagen mit Weitwinkel, mit schiefen Einstellungen, Zooms in die Gesichter. Das war ja für die damalige Zeit radikal. Und diese Filme, die haben schon ein Handwerk gehabt, das man beim ersten Sehen jetzt nicht unbedingt vordergründig gesehen hat. Aber zum Beispiel Gerd Fröbe war dabei, der spätere James Bond Goldfinger, der ist ja mehrfach in diesen Filmen aufgetaucht. Ja.
Naja, allein die ganze Reihe der Stars, die die da aufbieten konnten, das war unglaublich, wer da alles mitgemacht hat. Und wir haben uns, wie gesagt, immer an den teilweise wirklich sehr schrillen Dialogen auch delektiert, ja, sondern am nächsten Tag dann auch parodiert. Aber
es war also ein Karrierestartplatz.
Für die Jungen, ja. Und für die Alten war es wahrscheinlich mal was ganz anderes, weg von der Sprechbühne und von den ehrwürdigen Rollen und mal eine ganz andere Farbe zeigen. Zum Beispiel Fritz Rasp in Bande des Schreckens, glaube ich, war der dabei. Mhm. Ja, ja. Das waren so ganz spannende Wiederbegegnungen mit den großen Alten in Kombination mit den aufstrebenden Jungen.
Wenn man zusammenfassen würde, die Edgar-Wallace-Filme der 60er sind quasi das deutsche Äquivalent zum britischen Hammer-Horror gewesen, könnte man das so sagen. Also atmosphärisch günstig dicht, handwerklich clever gemacht, vielleicht cleverer als der Ruf und bis heute immer noch ein Schatz der Populärkultur, oder?
Das waren richtige Popfilme, das muss man schon so sagen. Ich meine, zu der Zeit gab es ja auch nur die drei Programme und da waren auch Straßenfeger dabei. Ja. Ne? Und man hat wirklich am nächsten Tag davon gesprochen. Ich weiß auch noch, dass es in Programmzeitschriften wie Hör zu und Gong, da gab es ganze Doppelseiten, wo diese Filme reich illustriert waren und ich habe mir die auch ausgeschnitten und in so ein Album eingeklebt mit den Besetzungen, mit dem Foto, das habe ich noch zu Hause.
Das ist ja ein Riesenarchiv zu Hause, da muss ja alles sein.
Britpop heißt das hier. Also was ist noch britisch an diesen deutschen Edgar-Wallace-Filmen, Alexander? Also,
die ehrliche Antwort wäre der Name, vielleicht ein paar Straßennamen-Schilder, die wir in den Filmen sehen und so ein Scotland Yard-Schild aus der Requisite, oder?
Ja. Na klar, die haben da viel Geschick aufwenden müssen, um aus Berlin dann das neblige London zu bauen. Ne? Aber vieles, gerade in den Dialogen, ist doch zutiefst deutsch. Und der Deutsche liebt ja Ordnung, sagt man zumindest. Oder es war zumindest in den 60er, 70er Jahren noch so. Und die Kriminalfilme haben nichts anderes versprochen, als am Ende wird die Ordnung doch wieder hergestellt.
Das ist wieder typisch deutsch, oder?
Ja, finde ich schon. Das finde ich schon, ja.
Aber man kann gleichzeitig auch noch sagen, Edgar Wallace selbst ist ja ein, ja, muss man so sagen, durch und durch britisches Phänomen. Du hast ja vorhin eingangs schon gesagt, Kind aus der Gosse, der sich hochgekämpft hat. Mhm. Er war Journalist, er war Schriftsteller, der er wurde. Also ein Mann, der für die Massen geschrieben hat, ohne seine Herkunft zu verleugnen und doch sehr britisch. Ne?
Ja, und es ist sicher kein Zufall, dass die Deutschen ausgerechnet diese britischen Geschichten adaptiert haben. Die Faszination für England war in den 60er Jahren ja doch schon sehr groß, eben weil man so langsam entdeckt hat, was der ehemalige Feind in Anführungsstrichen doch Gutes und mehr auch was er zu entdecken hatte.
Ja.
Das war auf vielen Ebenen und im Filmgeschäft war es dann doch eben Edgar Wallace.
Und die Briten hatten ja James Bond, ne? Und dann hatten sie jetzt auch noch Edgar Wallace. Oder man könnte umgekehrt sagen, die Deutschen hatten den Edgar Wallace und schenkten ihn den Briten zurück als unsterbliche Filmlegende.
Ja, das kann man so sagen. Da würde mich auch interessieren, wie diese Filme damals auf britische Edgar-Wallace-Fans gewirkt haben. Das wäre mal ganz interessant rauszukriegen.
Thomas, du bist ja ein Experte in vielen Filmgenres, auch wie gesagt bei Edgar Wallace, weshalb du heute in diesem Podcast hier erzählst. Hast du drei persönliche Empfehlungen für die Britpop-Community?
Zum Gucken natürlich den Hexer und die Filme, die wir genannt haben. Mhm. Dann zum Lesen den Roman The Ringer. Und vielleicht noch als drittes dann die Parodie auf die Wallace-Filme, die 2004 mit Kalkofe und Pastewka und mit Joachim Fuchsberger, und der hieß dann in Anlehnung an den Hexer, hieß diese Parodie Der Wichser.
Das ist nicht dein Wahnsinn, oder? Das war 2004, glaube ich. Gell?
Genau, genau.
Ich meine, erst nach mindestens zwei echten Wallace-Filmen hat man sich getraut, den Wichser 2004 dann nochmal in diesen Kontext zu setzen. Ich ergänze, auf YouTube, liebe Hörerinnen und Hörer, findet ihr die Peter Thomas Compilation von Al Score Media. Die Musik allein daraus ist eine Reise wert. Hören wir doch mal rein. Lieber Thomas Vogt, ich sage mal erstens ganz herzlichen Dank für diese großartige Reise in den deutschen Keller der britischen Literaturgeschichte, wo du dich wieder super auskennst. Gibt es noch irgendwas, was wir am Schluss unbedingt erwähnen müssen?
Ja, das waren die Gastauftritte des Catchers Adi Berber. So ein massiger Mensch, der also meistens hinter dem Steuer eines LKWs saß und dann rief, Chef, Chef, Sie kommen! Ja, oder der dann einen der Akteure im indischen Halstuch in den Schwitzkasten nimmt, weil er da sozusagen der Personenschützer des Schlosses war oder sowas. Also immer wieder tauchte Adi Berber auf. Das war schon Kult,
muss man sagen. Meine Lieblingsfilme waren grundsätzlich die mit Blackie Fuchsberger und Eddie Arendt. Das muss ich einfach so sagen.
Ja,
das hatte irgendwie Kultstatus, findest du nicht? Und der Fuchsberger war auch so ein Darsteller als Higgins, der wirklich so glaubwürdig auch war. Und der konnte ja rennen damals. Der war noch jung und gut dabei eigentlich, oder?
Attraktiv. Und der hat diese zum Teil doch sehr schlichten Texte wirklich mit einer Klasse gesprochen, dass man auch am Ball blieb. Nee, was mir gerade einfiel, von wegen Berlin. In der Seltdarmgräfin Edith Hanke als Freundin von Brigitte Krotum. Da werde ich nie den Satz vergessen. Mensch, Margret, der hat mich richtig gewürgt.
Also ich habe jetzt zum Schluss noch eine Idee. Da brauchen wir nicht würgen, aber wenn Sie uns alle oder ihr uns auf Spotify hören solltet, geht doch bitte am besten mal in unsere Shownotes und verratet mir in einer kleinen Umfrage, was waren eure schönsten Edgar Wallace-Erlebnisse, welche sind eure Lieblingsfilme und warum. Einfach in die Shownotes gehen, Bitpod, und in diese kleine Umfrage reinschalten. Und ich freue mich dann, eure Antworten zu lesen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, mein lieber Thomas Vogt. Und bis zum nächsten Mal, wenn du wieder eine neue Idee hast mit irgendeinem kultigen Autor oder aus Musik. Alles, was mit Großbritannien zu tun hat, her damit. Ja?
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und herzliche Grüße an alle Brit-Pottlerinnen und Brit-Pottler. Schaltet nächsten Sonntag wieder ein. Und bis dahin.
Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Herzlichen Dank fürs Zuhören, und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab, und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.